ARD.
Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Heute.
Es gibt Momente, da weine ich dann einfach, weil jetzt einfach der Druck zu groß wird, die Erwartungshaltung an einen selbst zu groß wird oder weil mal wieder ein Shitstorm so gemein und krass war, weil wenn dir einer sagt, du bist scheiße, du bist doof, kannst du damit umgehen. Wenn es dir Tausende sagen, wenn dir Hunderte den Tod wünschen, wenn dir Tausende sagen, du bist ein hässlicher Drecksvogel und was weiß ich alles, dann macht das was mit dir und dann kommt der Moment, dann weint man, dann lässt man die Emotionen freien Lauf.
Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben mit Martin Liss.
Diese Folge ist ein bisschen anders. Ich treffe Ricardo Lange, Intensivkrankenpfleger und Aktivist für ein besseres Gesundheitswesen in Deutschland. Ricardo hat in der Corona-Pandemie große Aufmerksamkeit bekommen, weil er ehrlich und deutlich und mit klarer Kante und mit Berliner Schnauze genau das angesprochen hat, was eben schlecht läuft und was passieren muss in deutschen Krankenhäusern. Diese Offenheit und Ehrlichkeit und Klarheit hat Ricardo wahrlich nicht nur Freunde gemacht und er muss bis heute nicht nur mit den Schicksalen auf seiner Intensivstation umgehen, sondern auch mit dem Stress, den es eben macht, wenn viele, viele Menschen einen in den sozialen Medien permanent niedermachen. Wie er es schafft, trotzdem positiv zu bleiben, weiterzumachen, durchzuhalten, resilient zu sein und was jeder Mensch, dem es nicht so gut geht, sich davon vielleicht ein ganz kleines bisschen abschauen kann. Darüber spreche ich heute mit Ricardo Lange in dieser Sonderfolge von Schicksal, die ihr wie alle anderen Folgen auch jederzeit in der ARD-Audiothek abrufen könnt. Übrigens, Ricardo hat auch einen eigenen Podcast, den er zusammen mit dem SWR macht. Der Podcast heißt True Care und ich möchte ihn euch wärmstens empfehlen. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Hallo Ricardo.
Hi, sehr professionell anmoderiert, Hut ab.
Ich habe es schon mal gemacht, ja, aber dankeschön, freut mich. Wir sind ja sozusagen Brüder im Geiste, weil wir auf eine Art uns mit, dem Leid anderer Menschen, Schicksalen anderer Menschen auseinandersetzen und das schon sehr lange. Du machst das ja ursächlich schon beruflich, du bist ja Krankenpfleger eigentlich. Was hat dich denn eigentlich dazu gebracht, Krankenpfleger zu werden ausgerechnet?
Ehrlich gesagt war es sehr unfreiwillig, wenn ich mal kurz ausführen darf. Ich war ja in meinem vorigen Leben, Anführungsstriche, war ich Polizist beziehungsweise habe mich in der Ausbildung befunden und in der Ausbildung hat man dann festgestellt, dass mein Gehör nicht zum Polizeidienst ausreicht. Das hat man dann mit einem Hörtest festgestellt, wurde dann relativ schnell Polizeidienst untauglich geschrieben und musste mich dann natürlich nach einem neuen Job umgucken und war dann eine Weile auch Fitnesstrainer und bin dann aufgrund eines gutartigen Tumors zum Glück ins Krankenhaus gekommen, wurde operiert und habe da festgestellt, dass eigentlich ja Krankenpflege ein cooler Beruf ist. Und ich fand es einfach mega geil, wie die Krankenpfleger und die Krankenpflegerinnen sich um die Patienten gekümmert haben, wie die so gut drauf waren. Und da dachte ich, Mensch, mach's doch einfach mal. Hab mich dann erkundigt, ob man da auch einen Hörtest bestehen und absolvieren muss. Das Ganze wurde verneint und dann habe ich ein Praktikum gemacht. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich habe dem Krankenhaus sehr gut gefallen und so kam es dazu, dass ich dann meine Ausbildung gemacht habe.
Hattest du in der Ausbildung irgendwann mal so ein Gefühl von, das geht mir zu nah oder das finde ich vielleicht eklig oder das passt nicht zu mir?
Also mein erster Moment, der für mich persönlich sehr, sehr schwer war, der mir sehr, sehr schwer gefallen ist, war, als ich zum ersten Mal eine ältere Dame waschen musste. Also zum ersten Mal einen fremden Menschen nackt vor mir zu liegen hatte, mit dem Auftrag, Körperpflege durchzuführen. Und dazu gehört natürlich auch Intimpflege, Stuhlgang wegmachen. Und wenn man das im Leben noch nie gemacht hat, ins kalte Wasser geschmissen wird, das war schon so ein Moment, wo ich dachte, oh krass, war auch für mich eine sehr schambehaftete Situation und auch sehr komisch, weil man wäscht ja nicht jeden Tag an den Menschen. Das war so ein Moment, wo das erste Mal in mir hochkam, Mensch, Ricardo, was machst du ja eigentlich? Ja.
Ich hatte in dem Schicksals-Podcast in einer der allerersten Folgen jemanden, der sich umbringen wollte. Und nicht irgendwie so ein bisschen, sondern der stand auf dem Turm oben und der wollte springen. Und ist dann offensichtlich nicht gesprungen, sonst hätte ich ja nicht mit ihm sprechen können. Aber das ging mir auch total nah. Ich fand das so, also es ist natürlich was anderes als jemanden waschen müssen, aber das war so ein Moment von, was soll ich denn jetzt noch zu dem sagen? Also der stand da nicht oben, als ich mit ihm gesprochen habe, sondern ich habe Monate später mit dem gesprochen natürlich. Aber wie willst du in dieser Situation angemessen reagieren? Ich habe mich da irgendwie auch auf eine seltsame Art irgendwie ganz nackt gefühlt. Aber man geht dir das auch so, man kriegt sowas wie eine Routine. Also beim zweiten, beim dritten, beim vierten Mal reden über heftige Situationen oder erleben von heftigen Situationen, gewöhnt man sich selber so eine Art Muster an oder so eine Art. Ging dir das auch so?
Man lernt, einen gewissen Umgang mit gewissen Dingen zu haben. Ne? Also schwere Schicksalsschläge. Ich habe auch selber schon die Leute, die gesprungen sind auf der Intensivstation, die das Ganze dann schwer verletzt überlebt haben, die den Querschnitt gelähmt waren. Man lernt einen Umgang damit. Man lernt eine Art und Weise, damit umzugehen, zum Beispiel mit Verstorbenen. Ja, wenn jemand bei mir im Krankenhaus stirbt, dann ist mein Werdegang, meine Routine einfach, dass ich diesen Menschen so würdevoll behandle, als würde er noch leben. Ich spreche mit ihm, obwohl er ja tot ist, richte ihn nochmal her, bewege seine Körperteile beim Anziehen und Ausziehen des Nachthemdes. Man zieht da neue Nachthemden an, macht das Bett nochmal frisch für die Angehörigen, damit die sich verabschieden können, und macht das alles ganz behutsam. Ich lege den Arm ganz sachte beiseite, und das ist für mich so ein Ritual, dieser würdevolle Umgang mit den Verstorbenen, der es mir dann auch leichter macht, damit umzugehen, weil ich einfach... Ich weiß, ich habe vorher alles getan, um diesen Menschen zu helfen, und bin auch noch würdevoll, nachdem dieser verstorben ist. Man schafft es nicht immer, gerade wenn Kinder beteiligt sind oder schwere Unfälle, schwere Schicksalsschläge, oder wenn man dann die Angehörigen am Bett sieht, wie die dann zusammenbrechen, völlig verzweifelt sind und weinen. Das geht dann einem nahe, weil das kann man nicht ausblenden, es sei denn, man hat ein Herz aus Stein. Aber man kriegt schon eine gewisse Routine, und wenn es dann doch mal so ist, dass man es mit nach Hause nimmt, habe ich zum Glück eine wundervolle Familie, habe eine tolle Mama, mit der ich über alles sprechen kann. Ich habe eine wundervolle Freundin, mit der ich sprechen kann, und das hilft mir dann, solche Dinge zu verarbeiten.
Würdest du sagen, Menschen, die solche Dinge selber erleben, können sich da was abgucken, oder kann man denen einen Tipp geben oder kann man irgendwas rausziehen, damit man, ja, wie soll ich sagen, stärker wird in solchen schwachen Momenten?
Du meinst, wenn jetzt Menschen, so wie ich als Krankenpfleger, solche schweren Schicksalsschläge sehen? Also ich persönlich habe sogar sehr viel gelernt aus meiner Arbeit, gerade zum Beispiel bei Menschen, die sterben. Also meine Erfahrung ist einfach, dass wenn Menschen am Ende ihres Lebens stehen, sich oftmals zurückbesinnen und denken, ja, man, hätte ich mal damals, hätte ich mal dies gemacht, hätte ich mal das gemacht. Und mein Learning aus der ganzen Sache ist, hätte ich mal, ist genau heute. Also man weiß nie, wann es vorbei ist, und daraus nehme ich zum Beispiel meine Kraft, dass ich daraus einfach lerne. Ich lerne für mein Leben Dinge, die mir vorher nicht so bewusst waren. Ich lebe intensiver, ich treffe Herzensentscheidungen immer mit dem Grundsatz, hätte ich mal, ist genau heute. Also mach's einfach, vielleicht bereust du es morgen, dass du es nicht gemacht hast. Klingt abgedroschen, weil es irgendwie egoistisch klingt, aber es gibt einem Kraft, wenn man ja selber für sich Dinge mitnimmt und selber zusammen mit seinen Patienten auch Dinge lernt und ja für sich umsetzt.
Ich habe mal vor vielen, vielen Jahren in irgendeinem Interview ich weiß gar nicht mehr, wer da mit wem gesprochen hat, da wurde der gefragt, glauben Sie an ein Leben nach dem Tod? Und dann sagte der, das ist eigentlich nicht so wichtig. Ich glaube vor allem an ein Leben vor dem Tod. Das ist wichtig. Und das ist bei mir voll hängen geblieben. Da habe ich so gedacht, das ist mal ein Satz. Es gibt ein Leben vor dem Tod. Und also mir geht es immer so, dass mich solche Gespräche total mitnehmen. Ne? Ich habe vor ein paar Tagen mit einer der letzten Holocaust-Überlebenden sprechen können für meinen Schicksalspodcast. Und Alter, die Frau erzählt Geschichten, was die als Kind erleben musste, als 11-, 12-jähriges Kind halbtot unter Leichen lag. Und was, es ist das Grauenvollste, dass Menschen sowas antun können. Das lässt mich fassungslos zurück. Ich habe erstmal ein Bier gebraucht hinterher, um da irgendwie wieder auf Spur zu kommen. Aber auf der anderen Seite empfinde ich das als so wahnsinnig bereichernd. Das ist so, also es klingt jetzt vielleicht komisch, aber das ist so beglückend, diese Erfahrung machen zu dürfen und erleben zu dürfen, dass auch diese Menschen, selbst diese Menschen ins Leben kommen, freundlich, positiv ins Leben schauen und ihren Weg geschafft haben, selbst mit diesen, also schlimmsten Traumata umzugehen. Und die Frau Sepeschi, die sagte, vielleicht hat sie gar keinen Weg gefunden, damit umzugehen, sondern nur einen guten Weg gefunden, das zuzudecken. Auch das ist ja okay. Auch so kann man glücklich leben. Es gibt ja keine Pflicht zum totalen Aufräumen jederzeit. Aber in dieses Leben trotz allem reinzuschauen mit einem guten Gefühl, obwohl man so viele Sachen sieht, die erstmal schwierig sind, das lerne ich in solchen Gesprächen wieder und wieder und wieder. Und wir haben halt echt viele von diesen Leuten, was weiß ich, eine Frau, die mit 22 gerade anfängt, erwachsen zu werden, innerhalb von 2 Wochen erblindet. Ja, das ist so scheiße. Ja, da sitze ich dann auch irgendwie als Interviewer daneben und denke, ja, wie kommt denn da wieder Hoffnung? Wie kriege ich denn da wieder Stärke?
Ja. Also ich glaube, dass man Hoffnung schöpft und Stärke schöpft aus Dingen, die man sich bewusst macht, nimm mal zum Beispiel jemand, der querschnittsgelähmt ist. Du hast 2 Möglichkeiten. Entweder du konzentrierst dich auf all die Dinge, die du nicht mehr kannst. Du kannst nicht mehr laufen, du kannst wahrscheinlich nicht mehr Auto fahren, kein Fußball mehr spielen. Oder du bist jemand, der sich auf Dinge konzentriert, die er noch kann. Du kannst singen, du kannst so viele andere Sachen machen. Und das siehst du bei Paralympics ganz doll. Oder du siehst auch, gibt ja so viele Talente, die andere Dinge machen, trotz ihrer Behinderung. Weil die Menschen sich einfach darauf konzentriert haben, was sie noch können. Also die positiven Dinge sehen. Und ich glaube, das ist ein Punkt, aus dem man sehr viel Kraft schöpfen kann. Das ist oftmals, je nach Erlebnis natürlich, aber oftmals eine innere Einstellung und der innere Fokus.
Das stimmt. Ich erinnere mich jetzt, wo du das sagst, an ein paar Leute, die das so vielleicht für sich gesagt hätten oder auch gesagt haben. Wir hatten, glaube ich, in der ersten Folge ein Gespräch mit dem Luca Biever, ein junger Mann aus dem Saarland, der beim Mountainbiken gestürzt ist und eine hohe Querschnittslähmung, also der ist vom Hals abwärts querschnittsgelähmt, auch mit, keine Ahnung, wie alt er war, ich habe es jetzt vergessen, 25, 27, irgendwie so, ja. Also eine Zeit, wo du dir überlegst, wer wird mein Lebenspartner, meine Lebenspartnerin, will ich Kinder, ja. Alles für ihn erledigt und zwar von quasi einer Sekunde auf die nächste. Und der hat, also ich habe selten einen lustigeren Menschen getroffen in meinem Podcast. Der war extrem positiv und zugewandt und tatsächlich auch witzig. Aber der hat das auch gesagt. Der hat gesagt, ja, soll ich jetzt den ganzen Tag, ich werde ja sofort depressiv und viele werden dann auch depressiv und brauchen Hilfe und das ist ja auch in Ordnung, aber ich kann doch gar nicht anders, als mich darauf zu fokussieren, was geht und dass die Sonne scheint und klar habe ich Scheißtage und klar geht es mir manchmal dreckig und klar denke ich manchmal, was soll das alles hier, aber dann geht es eben weiter und dann sehe ich was Neues und dann erlebe ich was Schönes oder dann fahre ich halt mit meinem Wahnsinnsrollstuhl irgendwo hin und sehe ein Konzert oder mache einen Ausflug oder was auch immer. Und trotzdem ist wieder Hoffnung da. Ja.
Guck mal, meine Freundin zum Beispiel hat MS, also Multiple Sklerose. Für alle, die es nicht kennen, ist so eine Nervenerkrankung, wo du im Rollstuhl landen kannst, wo du sogar sterben kannst. Und als ich sie damals kennengelernt habe, hat sie gesagt, naja, bist du sicher, dass du mich wirklich willst, weil ich habe MS und kann dies und das passieren. Habe ich damals auch gesagt, du, ich kann auch morgens außer Haus gehen, fällt mir ein Dachziegel auf den Kopf und dann bin ich tot, verstehst du? Also ich habe mich da auch aufs Positive konzentriert und wir sind mittlerweile 12 Jahre zusammen und sie hat in den ganzen 12 Jahren nichts gehabt. Wir waren einmal im Krankenhaus, weil sie einen kurzen Schub hatte, aber sonst geht es uns gut und genau das ist der Punkt. Ich glaube auch, dass wirklich, man muss sich auf die positiven Dinge konzentrieren und natürlich hat man noch Scheißtage und es ist auch gut, dass man Scheißtage hat und das muss man sich dann auch selber eingestehen, aber das Leben ist einfach so wunderschön und wenn man gewisse Dinge nicht mehr tun kann, wenn man gewisse Dinge nicht mehr haben kann, gibt es trotzdem noch so viele andere tolle Erlebnisse, die man haben kann. Man muss sich nur darauf besinnen und diese auch ja, bewusst wahrnehmen.
Findest du, Stichwort Dachziegel, die Tatsache, dass du auch viel mit dem Tod und mit dem, wie das Leben sich eben schnell verändern kann, ohne dass man damit gerechnet hätte, dadurch, dass du viel damit zu tun hast, dass dein eigenes Leben radikaler geworden ist?
Ja, also ich bin ganz ehrlich, weil ich ja nie weiß, wann mein Leben zu Ende ist, bin ich mittlerweile egoistischer geworden. Ich sortiere viel schneller Menschen aus, die mir nicht gut tun, als vorher, weil ich einfach denke, die wertvollste Währung, die wir haben, ist Zeit. Warum soll ich meine Zeit jemandem widmen, der sie nicht positiv nutzt, der mich runterzieht, der mich vielleicht sogar beleidigt, der mich schlecht macht, der mir nicht gut tut? Man sortiert mehr Menschen aus und vor meiner Zeit als Krankenpfleger, ich war nie verreist, ich hatte, klar, das hatte auch mit Geldsorgen zu tun, aber auch damit, dass man gesagt hat, naja, warum, wieso, weshalb? Und seitdem ich Krankenpfleger bin und weiß, wie schnell das Leben zu Ende sein kann, mache ich Reisen, die ich schon immer mal wollte. Ich habe zum Beispiel lange gespart, um nach den Malediven fliegen zu können, bin zu den Malediven geflogen. Ich schaue nicht mehr so aufs Geld. Also natürlich, der Kühlschrank muss voll sein, man muss Notgroschen haben.
Klar, Logo.
Ne? Aber ich lebe halt so, dass ich will am Ende des Lebens nichts bereuen. Und mein Leben ist da so radikal, weil ich einfach meinen Kopf durchsetze, Dinge mache, die mir gut tun und Dinge versuche, man schafft es ja nicht immer, ist ja auch bloß ein Mensch, abzusondern, auszuschalten, die mir nicht gut tun. Und dazu gehören vor allem Menschen, ja, die mir einfach auf den Sack gehen. Ja. Um es mal so plump zu sagen.
Ja, die dürfen dann gehen.
Ja, ja, aber du hast davon nichts.
Naja, klar. Ich habe das, da habe ich noch lange nicht diesen Podcast gemacht, da habe ich das mal gehabt, da ist ein Freund von mir von einer Sekunde auf die andere einfach gestorben. Hat ein Aneurysma gehabt, also da ist ein Blutgefäß im Gehirn geplatzt und dadurch hat das Gehirn zu wenig Blut und dann, wenn das Gehirn kein Blut hat, ist nicht gut, dann stirbt es halt, wenn der Schaden groß genug ist. Bei dem war das so. Und es war wirklich, also es war echt zum Kotzen. Der war ein halbes Jahr verheiratet, Kinderplanung, das ganze Programm, ja. Es war wirklich grauenvoll. Und ich war jetzt gar nicht so dicke mit dem befreundet, aber wir kannten uns gut und mochten uns, glaube ich, auch. Und das war zum ersten Mal so, dass ich dachte, boah, es kann so schnell zu Ende sein. Das ist immer so abgegriffen, ja. Das klingt immer so wie in so schlechten Illustrierten, ja, das kann so schnell zu Ende sein.
Aber
es
ist die Realität.
Es stimmt halt einfach. Es gibt überhaupt keine Garantie, dass wir alle 85 werden und einschlafen. Irgendwo, glaube ich, ist das auch der Grund, warum ich diese Schicksalsinterviews mache. Das ist ja eine Idee, die ich hatte und die dankbarerweise der Saarländische Rundfunk irgendwie irgendwann mal gut fand.
Aber wie geht's dir denn damit? Ich meine, du sprichst ja dann auch mit vielen Menschen, die schwere Schicksalsschläge hinter sich haben. Demotiviert dich das manchmal?
Null, gar nicht. Also mich demotiviert das überhaupt nicht, sondern ich habe da so einen missionarischen Eifer, den anderen, also den allermeisten, die ganz normal durch ihr Leben schlurfen und einfach so ihr Ding machen und denken, es läuft immer alles ganz normal weiter. Ich habe so einen ganz missionarischen Eifer, den Menschen zu zeigen, guck mal, so kann es auch laufen und so kann es auch laufen und so kann es auch laufen. Und weil das alles so laufen kann, ist dein Leben, dein stinknormales, langweiliges, middle of the road 0815 Leben nicht 0815, sondern es ist was ganz Besonderes, dass du gesund und munter und fröhlich, mehr oder weniger fröhlich, hier durch die Gegend latschen darfst, das ist was Besonderes.
Aber das ist den meisten Leuten nicht bewusst.
Nee,
das
ist ja das Schlimme. Und ich glaube, dass das meine Motivation ist für diesen Podcast. Ich glaube, das ist meine Motivation, den Menschen das klarzumachen. Ja? Und das klingt auch wieder so, und immer wieder geht die Sonne auf. Das ist natürlich Quatsch. Aber zu lernen oder zu erfahren, zu erleben, es ist keine Selbstverständlichkeit mit, in meinem Fall jetzt, 56, glücklich und gesund, mein stinknormales, unwichtiges, langweiliges 0815-Leben zu leben. Und das, oft genug ist das ganz schön anstrengend, mein 0815-Leben, aber es ist völlig okay. Und das wird mir natürlich bewusster, wenn ich sehe, was alles an blöden Sachen passieren kann. Und irgendwie habe ich diese Lust, eigentlich allen Menschen das klarzumachen. Ich glaube tatsächlich, wenn ich jetzt so drüber rede, ich glaube tatsächlich, wenn jeder wüsste, wie wenig selbstverständlich ein gesundes, normales Leben ist, dann gäbe es viel weniger Arschlöcher auf der Welt. Dann gäbe es viel weniger Radikale, ob rechts oder links, ist mir völlig egal. Dann gäbe es viel weniger dumme Menschen, dann gäbe es weniger Gewalt, dann gäbe es weniger Neid und Missgunst. Wenn wir alle ein bisschen bescheidener und wie soll ich sagen, ja, zurückhaltender, bescheidener, sich selbst nicht ganz so wichtig nehmen, darauf gucken würden, dass wir rechts und links viele, viele Sachen sehen, die nicht gut sind. Und wir selber können froh sein, dass wir davon nicht betroffen sind. Wenn uns das klar wäre, dann gäbe es weniger Arschgeigen auf der Welt. Da bin ich zutiefst davon überzeugt.
Also ich bin auch davon überzeugt, wenn wir wieder mehr bei uns wären. Natürlich, dass man anderen Menschen helfen muss und so weiter. Aber du hast Neid und Missgunst angesprochen. Man erlebt es ja immer wieder. Und auch ich erwische mich manchmal dabei, bin ja auch nur Mensch, dass man manchmal neidisch nach links und nach rechts guckt. Warum hat der jetzt ein größeres Auto? Warum ist der erfolgreicher als ich? Aber immer, wenn du dich mit anderen vergleichst, wertest du dich ja selber ab, bist unglücklich und Neid und Missgunst löst ja keine guten Gefühle aus. Ich habe zum Beispiel einen Kumpel, der ist Millionär geworden mit seiner Baufirma und es gibt kein schöneres Gefühl, als sich für denjenigen mitzufreuen. Der fährt Porsche, Ferrari, Bentley, all die großen Autos. Aber es ist doch toll zu sagen, ey, du hast eine geile Karre, aber nachdem ich fertig bin mit dem Besuch und in mein Auto steige, um nach Hause zu fahren, bin ich trotzdem glücklich. Und wenn es nur, ich sage jetzt mal ein Trabi, ist ganz plakativ. Und ich glaube, wenn wir wieder mehr bei uns selbst sind, anstatt uns ständig mit anderen zu vergleichen und anderen missgünstig irgendwas entgegenzuwerfen, selbst dann gibt es ja weniger Arschlöcher, weil wenn niemand mehr neidisch ist, dann wird dir auch niemand mehr an Karren pissen wollen und du bist selber auch viel glücklicher. Das stimmt, da gebe ich dir recht.
Ja. Und ich finde auch, dass man, also das ist sozusagen die Kehrseite der Beschäftigung mit dem Leid anderer Menschen. Bei mir ist es so, kannst ja gleich mal sagen, wie das für dich ist, aber es gibt schon auch diesen Aspekt, es wächst einem so ein Panzer. Man schottet sich so ein bisschen. Also mir geht das so. Ich muss mich immer wieder ertappen dabei und erinnern, dass sich hier Menschen öffnen und dass denen schlimme Sachen passiert sind und so weiter und so fort. Also es gibt schon auch dieses so ein bisschen abgestumpft bin ich dann vielleicht schon und ich will mich selber immer wieder daran erinnern, dass ich es nicht bin. Hast du das auch? Ich meine, du bist jetzt auch schon ein paar Jahre Krankenpfleger.
Also als Krankenpfleger nicht, da schaffe ich es einfach nicht. Aber ich bin ja auch neben der Krankenpflege auch Aktivist. Ich setze mich ja für Verbesserung im Gesundheitswesen ein. Und da muss ich sagen, was die Gesellschaft angeht, da bin ich schon langsam abgestumpft. Weil was ich in den ganzen Jahren erlebt habe an Hass, an Missgunst, an verbaler und psychischer Gewalt, man stellt einfach fest, mit dem Laufe der Zeit, umso älter man wird, dass es eben viele Menschen gibt, die Arschlöcher sind. Und das kann man gar nicht anders sagen. Dass man quasi gerade in der virtuellen Welt von Arschlöchern umgeben ist. Und das stumpft man ab, weil man einfach merkt, dass auch gerade gesellschaftliches Engagement, es ist wichtig, dass es so eine Leute gibt. Ne? Weil viele Errungenschaften, die wir heute haben, gibt es eben nur wegen gesellschaftlichem Engagement. Also der 8-Stunden-Tag, Frauenwahlrecht, gibt da viele Dinge, für die sich irgendjemand mal eingesetzt hat. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass gesellschaftliches Engagement, und da sind wir wieder bei Neid und Missgunst, nur so lange toll gefunden und gefeiert wird, solange alle Nachteile bei dir selber sind. Sobald aber jemand einen vermeintlichen Vorteil erhascht, dann bist du Selbstdarsteller, dies, das. Und da stumpft man ab. Gewalt, also verbale Gewalt, bedroht wurde ich in der Corona-Pandemie. Heute noch, du brauchst dich nur mit einer Ricarda Lang treffen, wirst du von den Rechten bedroht. Du redest mit Friedrich Merz, wirst du von den Linken bedroht. Und da stumpft man ab, wenn man denkt, ja Junge, dann macht doch eure Scheiße einfach selber. Und am Anfang war ich noch so, hab dann sehr respektvoll und wertschätzend auf so eine dummen Kommentare reagiert. Heute kriegen sie einen Plattenspruch zurück, weil es mir mittlerweile einfach egal ist, was solche Leute von mir denken. Da habe ich mir einen Panzer wachsen lassen und da bin ich abgestumpft. Aber in der Krankenpflege, weil hier geht es um Menschenleben, um Personen, die auf meine Hilfe angewiesen sind, da schaffe ich es einfach nicht, mich zu verpanzern, weil ich glaube, wenn man als Krankenpfleger einen zu dicken Panzer bekommt und sich zu weit abschottet, dann geht auch ein Stück weit die Empathie verloren. Und gerade die ist aber so notwendig, um ja, die Menschen, die Patienten zu erreichen. Da schaffe ich es nicht.
Ich habe festgestellt, ich kann das selber steuern. Also wenn ich muss es an mir selber feststellen, ich kann aber selber mich zwingen, sozusagen weicher zu werden. Und das ist auch gut so. Ja, ich kann mich ein bisschen zurückziehen, wenn es mir zu heftig wird. Ich kann mich auch darauf einlassen. Ich kann auch das Gefühl, ich fühle mich jetzt gerade nicht wohl damit. Mir geht das gerade zu nahe und so. Ich kann das Gefühl eigentlich ganz gut
zulassen. Du kannst es abstellen wie ein lautes Radio?
Ich kann es nicht an- und abstellen, so würde ich es vielleicht nicht sagen. Aber ich kann mich sozusagen neben mich stellen und mir selber sagen, der geht dir ganz schön nahe jetzt gerade, Alter, oder? Und dann kann ich zu mir selber sagen, ja, gerade ist ein bisschen viel. So. Und umgekehrt auch. Umgekehrt. Ich kann auch neben mir stehen und sagen, sag mal, jetzt mach doch nicht so cool. Der Typ geht gerade durch die Hölle. Ja? Und dann kann ich zu mir selber sagen, ja, stimmt eigentlich. Mhm. Ja? Und ich glaube, auch die das jetzt hören, wenn man selber sowas wie Resilienz aufbauen will oder ein bisschen Stärke draus ziehen, was wir beide für Podcasts machen, ich glaube, das ist eine Sache, die man machen kann. Neben sich über die Sachen, was du schon gesagt hast, die Sachen freuen, die gut sind, die eigenen Gefühle beobachtend zulassen. Also sich selber einzugestehen, es geht mir gerade dreckig, das und das und das macht, dass es mir nicht gut geht. Das Benennen, Beschreiben, je genauer man hinschaut, umso kleiner wird das Problem, ist meine persönliche Philosophie. Egal wie groß das Problem erscheint, je genauer man hinschaut, je präziser man es beschreibt, je konkreter man es sich anguckt, umso kleiner wird es.
Echt? Mhm. Bei mir ist es genau andersrum.
Echt?
Wenn ich irgendein Problem habe, irgendjemand ärgert mich im Straßenverkehr oder egal wo, je genauer ich mir das anschaue, desto bockiger und wütender werde ich. Dann regt mich das auf, dann totter ich vor mir her, dann streite ich mit meiner Freundin und die sagt, Mensch, komm doch mal runter, schalte doch mal ab. Ja. Ich habe da mal so ein Interview oder so eine Besprechung von, ich weiß nicht, wie die heißt, so eine ältere Dame, die ist auch wahrscheinlich schon tot, die macht immer so gesellschaftliche Dinge und die hat gesagt, du kannst dich 15 Sekunden über etwas ärgern und alles, was danach kommt, ist dein eigenes Problem. Wenn du jemanden die Macht gibst, zum Beispiel, dich länger als 15 Sekunden zu ärgern, und so ist es bei mir. Umso länger ich über ein gewisses Problem nachdenke, umso mehr ich mich da reinsteigere, umso mehr ich mir bewusst mache, dass mich das gerade stört, ärgert, traurig macht, ja, desto mehr bringt mich das auf die Palme. Da bin ich ganz ehrlich.
Ja, witzig. Also ich habe das auch natürlich, dass ich mich 10 Sekunden lang über jemanden aufrege. Ich reg mich eh gerne schnell und viel auf. Ja, ich bin ein Fußballfan, ich reg mich eh ständig auf. Aber Nee, also was ich meine mit genauer hinschauen, damit meine ich, okay, der Typ vor mir hat offensichtlich dreimal vergessen, den Blinker zu setzen. Soll ich mich darüber, den Blinker, er hat es nicht geschafft, seine Hand an den Hebel zu bringen. Soll ich mich jetzt deswegen aufregen?
Aber so denkst du?
Ja, total.
Echt?
Ja,
ich denke, dieser blöde Pissatsche, ja. Was blinkt denn, ist ja so dumm. Und so denke ich,
Und ich denke, nee, also das ist viel zu klein. Ist mir viel zu egal. Und sozusagen global gesehen, ja, gemessen an dem Wert dieser Welt und dem Leben im Allgemeinen, ist mir dem sein Blinker wirklich Latte. Ja. So, es ist mehr so, auch so in geschäftlichen Zusammenhängen oder so. Wenn man genauer hinschaut, um was geht es eigentlich wirklich, dann ist es meistens, es geht um Geld, es geht um, jemand war nicht ganz präzise, ehrlich und so weiter und so fort. Und das heißt nicht, dass jedes Problem weggeht, um Gottes Willen. Aber das heißt, dass es für mich, so wie ich in die Welt schaue, lohnend ist, mir genauer und genauer und genauer anzuschauen, warum ist es jetzt für mich gerade ein Problem? Und dann, wenn ich es noch genauer angeschaut habe, dann ist es schon gar nicht mehr ganz so groß.
Mein Problem ist immer besonders groß, weil du auch die Geschäftswelt ansprichst. Ich bin so ein gewisser Respektmensch. Ich versuche, jeden Respekt gegenüber zu bringen. Ich habe ein ganz großes Problem damit. Vielleicht auch ein bisschen unfair von mir, aber ich habe eine gewisse Erwartungshaltung. Ich erwarte zum Beispiel, dass man ehrlich ist. Ich erwarte, dass man pünktlich ist. Und mich ärgern dann so Dinge, wenn Menschen sich respektlos verhalten, ne, weil sie sich als was Besseres fühlen. Da habe ich dann zum Beispiel Probleme. Da ärgere ich mich auch lange drüber. Das kann ich dann auch nicht einfach wegschieben.
Ja, ich setze schon an der Stelle an, dass ich nicht weiß, warum diese Person respektlos ist. Liegt das wirklich daran, dass sie sich besser fühlt? Was sehr hilfreich ist, ist, sie dann einfach zu fragen. Ja? Oder einfach sich mitzuteilen. Ich habe das öfter schon gehabt, dass ich sage, du, also das mache ich mit meinen Kindern zum Beispiel gerne. Ja? Ich finde das respektlos, was du gerade tust. Das ist dann so irritierend, ja, dann gucken die erstmal komisch. Ja. Auch Erwachsene erst recht. Ja.
Aber wie reagieren die dann? Also manche werden ja dann noch...
Manche werden dann sauer.
Genau.
Ja, und andere entschuldigen sich dann. Und wieder andere klären dann auf, dass es tatsächlich und wirklich und genuin ein Missverständnis war. Mhm. Ja, der wollte gar nicht respektlos sein, der hatte nur in dem Moment einfach ganz was anderes im Kopf als ich oder sie. Ja. Gibt's alles, es klärt aber auf jeden Fall auf. Also du bist hinterher schlauer als vorher.
Das stimmt.
Und da schließt sich ein bisschen der Kreis Richtung Radikalität. Wenn ich weiß, wie wichtig mir das ist, jetzt meine Zeit mit den Dingen zu verbringen, die ich irgendwie, ja, weil ich keine Sekunde meines Lebens zurückkriege, mit den Dingen, die mir wertvoll sind, dann passt das schon. So. Aber ich glaube, also stärker wird man, glaube ich, wenn man sich selber seine eigenen Gefühle bewusst wird. Wenn man eben nicht reagiert, weil man so reagiert, sondern wenn man sich klar macht, warum bin ich so, wie ich bin. Ich hänge noch so ein bisschen an diesem Thema Resilienz und wie können auch die Leute, die das jetzt hören, so ein bisschen was für sich rausziehen. Ich glaube, sich klar machen, was brauche ich jetzt für mich für ein Gefühl? Wie muss ich jetzt für mich umgehen mit dieser Situation, mit dieser Niederlage, mit dieser schlechten Nachricht, mit dieser Krankheit? Wie muss ich das machen? Und ich glaube, und da sind wir uns wahrscheinlich, vermute ich, relativ einig, ich kann es ja gleich mal sagen, die Situation genau angucken und eben nicht weglaufen, sondern sagen, okay, mir geht's gerade scheiße, weil, oder ich wünsche mir aber lieber das. Also das ist schon ein guter Anfang, so eine Ehrlichkeit auch sich selbst gegenüber, oder?
Also was mir zum Beispiel hilft, ist immer meine eigenen Gefühle zu hinterfragen. Also Ricardo, denk mal jetzt genau darüber nach, warum bist du denn jetzt eigentlich sauer? Ist es Neid? Ist es Missgunst? Bist du vielleicht mit dir selber nicht zufrieden? Weil oftmals hat man ja Gefühlsregungen, wo das Problem bei einem selbst liegt. Ja, also ich nenne jetzt mal ein Beispiel, ich mache ja Social Media, jetzt ist ein anderer Creator, also jemand, der auch Content macht und man sagt, ja, der ist ja blöd, der macht das ja scheiße. Wenn man sich dann aber hinterfragt, ja, Ricardo, warum findest du es denn scheiße? Hat er scheiße gemacht oder bist du vielleicht einfach nur neidisch, weil du auch gerne so erfolgreich wärst und da kommen dann manchmal so Erkenntnisse zustande, die einen dann wieder runterbringen, fokussieren und sagen, so Ricardo, jetzt akzeptiere einfach, dass es Leute gibt, die besser sind als du. Akzeptiere, dass es Leute gibt, die besser ankommen als du. Bleib bei dir. Also ich glaube, sich selber mal zu hinterfragen, warum man gewisse Gefühlsregungen hat, hilft einem manchmal, sich wieder zu resetten, zu kalibrieren und die eigene Gefühlswelt neu auszurichten. Weil sich selbst zu hinterfragen, kann einem manchmal Antworten liefern, die man ohne die Selbsthinterfragung niemals bekommen hätte. Das, glaube ich, ist zumindest etwas, was mir sehr hilft.
Du machst dabei True Care letztlich auch Aktivismus für ein besseres Gesundheitssystem.
Würde ich schon sagen.
Ne? Würde ich auch sagen. Und also, dass das Gesundheitssystem, so wie wir es haben, je nach Sichtweise entweder ziemlich gut ist oder ziemlich schrecklich. Mhm. Also ich glaube, wenn man in Zentralafrika wohnt, ist es super. Ich glaube, wenn man hier in Deutschland wohnt, sieht man auch einige Sachen, die sich verbessern können. Wie kriegst du es hin, dass dich das nicht runterzieht?
Das schlechte Gesundheitswesen, meinst
du? Mhm. Ja, du findest es ja offensichtlich schlecht, sonst wärst du ja kein Aktivist.
Also ich finde es nicht, ich finde alles schlecht. Mhm. Ne? Ich bin ein Mensch, wir wohnen in einem Land wie Deutschland und ich bin niemand, der sich gerne nach unten orientiert, sondern ich gucke immer nach oben, was können wir besser machen. Natürlich, wenn du es jetzt mit Afrika vergleichst, sie würden sich wahrscheinlich freuen, so ein Gesundheitssystem wie wir zu haben. Aber mich zieht es einfach nicht runter, weil ich weiß, ich bin ja aktiv, ich mache etwas dagegen. Auch wenn nichts dabei rumkommt. Ich kann abends in den Spiegel gucken und kann sagen, Ricardo, du hast die Dinge, die dich bewegen, angesprochen. Du hast für dich eingestanden, wie in der Corona-Pandemie. Ich habe da Dinge gesagt, die damals nicht sagbar waren. Zum Beispiel auf der Bundespressekonferenz hatte ich gesagt, dass die Intensivstationen schon vor Corona überlastet waren. War damals unsagbar, weil da wurdest du von den Querdenkern gefeiert. Die Leute haben gesagt, kannst du denn nicht sagen, du sprichst den Rechten. Aber es war ja Tatsache. Das Gesundheitssystem war vor Corona schon überlastet. Ich habe es gesagt. Und egal, von wem man kritisiert wurde dafür, auch wenn es danach in allen Medien ist, auch heute noch Standardspruch, ich war es, der das ausgesprochen hat, mich zieht es nicht runter, weil mir ist wichtig, ich muss abends in den Spiegel gucken können und sagen, du hast das, was dir wichtig war, gesagt, völlig egal, was andere davon halten. Ich war zum Beispiel bei Anne Will, habe ja damit Lauterbach, habe denen auch die Meinung gegeigt, da gab es einen riesen Shitstorm, wie kannst du nur, aber ey Leute, ich saß da und habe gesagt, was ich denke. Und deswegen zieht mich dieses Gesundheitswesen und dieser Kampf darum, die Diskussion darum auch nicht runter, weil ich weiß, dass ich aktiv bin. Und wenn am Ende des Tages nichts mehr rumkommt, ich kann immer sagen, ich habe es probiert. Und die sich aufregen, mit dem Arsch aber zu Hause sitzen und nichts machen und nur andere kritisieren, was sie hätten besser machen sollen, denen überlasse ich dann gerne das Gefühl des Aufregens, dass alles scheiße ist.
Und so gehst du dann wahrscheinlich auch mit dem Druck um, den du halt hast, wenn du in die Öffentlichkeit gehst. Genau. Ne? Weil halt Leute sagen, ja, der Lange ist links, rechts, oben, unten, was auch immer. Aber du bist es halt. Und die
du wirst es nie jemandem recht machen. Und die Leute, ich habe einfach gelernt, die Leute denken in schwarz und weiß. Man muss sich einfach damit abfinden, dass es immer Menschen geben wird, die nicht gut finden, was man macht, was auch deren gutes Recht ist. Und mittlerweile bin ich auch so, werde ich bedroht, beleidigt, also bedroht, wenn ich wirklich die Kehle durchschneide, so, dann wird das bei der Polizei angezeigt und fertig. Hm.
Ich finde das, muss ich dir sagen, ich finde das ja super, dass du dich mit jedem triffst, weil ich tatsächlich genau in diese Falle ständig selber tappe. Also nicht ich, mit mir will keiner reden, ich bin nicht halb so prominent wie du, aber ich tappe in die Falle, damit meine ich, ich ordne Menschen wahnsinnig schnell so ein. Ah, der redet mit der, ja, dann ist der so. Weißt du, in dem Moment, wo ich sage, naja, vielleicht ist das nicht so toll mit der vielen Gewalt bei den Zuwanderern, okay, ich bin offensichtlich Rassist, radikal, islamfeindlich und was weiß ich. Umgekehrt, in dem Moment, wo ich sage, ey Leute, wenn es ein Land gibt, das Flüchtende aufnehmen kann, dann ist es ja wohl Deutschland. Oh, da bin ich sofort links versifft, grün, ach, viel zu tolerant und soll am besten mit Ricarda Lang sonst was machen. Auf beides habe ich nur bedingt Lust und beides finde ich irgendwie unvernünftig. Und dieses, was mir total fehlt, ist dieses Differenzierte. Man kann das eine tun, ohne das andere zu lassen. Man kann ein freundliches, zuwanderungsfreundliches Land sein und trotzdem mit Leuten, die sich nicht benehmen, und das ist ein Euphemismus, mit Leuten, die hier Gewalttaten verbringen, mit denen kann man trotzdem hart umgehen. Und. Und genau. Dass man das nicht ausdifferenzieren kann, das empfinde ich als total anstrengend.
Das Problem ist halt einfach, dass heutzutage, wie vorhin schon erwähnt, es nur Schwarz und Weiß gibt. Ja. Und ich frage mich halt immer, wenn man sich nur in seiner eigenen Blase bewegt, also nur mit Menschen spricht, die eigene Meinung akzeptieren und toll finden, wie will ich dann andere Menschen erreichen, die vielleicht von meiner Meinung überzeugen möchte? Wie will man andere Menschen für sein Thema oder mit seiner Überzeugung erreichen, wenn ich mich ja nur mit Menschen unterhalte, die mir eh zujubeln und die Menschen, die mich kritisch sehen oder die ich kritisch sehe, völlig ausblende? Wie soll man dann als Gesellschaft zu einer Gemeinsamkeit kommen? Wie soll man gemeinsam so eine Welt schaffen? Und da bin ich so naiv, da hoffe ich, dass man es immer noch schafft, in der man gemeinsam leben kann. Nimm mal nur mal als Beispiel, wenn wir alle, früher war ja der Glaube, die Erde ist eine Scheibe. Und hätten wir uns nie darauf eingelassen, auf die Menschen, die sagen, nee, die Erde ist rund. Dann würden wir heute noch aus Angst nicht weit wegsegeln, weil wir Angst hätten, wir fallen auf den anderen Ende runter.
Ja, also, absolut, du hast völlig recht. Ich will dich nicht unterbrechen, ich tue es aber trotzdem. Aber Kolumbus galt als Freak.
Ja, eben.
Damals. Ne? Die haben alle gesagt, der hat ein Rad ab. Der ist des Wahnsinns fette Beute. Querdenker ist er. Vollidiot. Ja. Und siehe da,
Und man muss auch sagen, es gibt ja auch Vollidioten, gar keine Frage. Ja, aber auch mit Vollidioten und egal welche, es gibt ja nicht nur Vollidioten rechts, es gibt ja, für mich ist jeder, der radikal ist, der anderen Menschen Leid antun will, ein Vollidiot. Weil in einer Gesellschaft hat Gewalt und Zerstörung nichts zu suchen. Aber auch mit den Menschen muss man ja irgendwie klarkommen, mit den Menschen muss man ja irgendwie interagieren. Wir müssen ja keine Kumpels werden. Aber
klarkommen müssen wir.
Genau.
Weil wir kommen hier alle nicht lebend raus.
Und ich habe einfach das Gefühl, dass man heutzutage verlernt hat, miteinander zu reden. Wir beide können zum Beispiel eine unterschiedliche Meinung haben. Aber wenn wir uns unterhalten, dann kann ich doch außer meinen Blickwinkel weiter nichts verlieren. Ich kann höchstens am Ende sagen, gut, war ein Idiot, was der für einen Schwachsinn redet, mit dem rede ich nicht mehr. Dann weiß ich, okay, war eine vergebene Lebensmühe. Aber wenn du von deiner Sache, von 100 Menschen nur einen überzeugst, dann hat es sich doch schon gelohnt. Wenn ich einen Mensch davon überzeugen kann, dass wir ein besseres Gesundheitswesen brauchen, ein Politiker, der sich dann wiederum einsetzt oder was auch immer, es lohnt sich immer, mit den Menschen zu reden. Ich halte es für absolut falsch, sich gegeneinander zu hassen, sich gegenseitig auszugrenzen, weil so werden wir in der Gesellschaft nicht weit kommen. Das ist meine feste Überzeugung. Mhm.
Du hast jetzt gerade schon also Gesundheitswesen angesprochen. Was ist aus deiner Sicht die eine Maßnahme, die eine Sache, die unser Gesundheitswesen wirklich besser machen würde? Also wenn du eine, sozusagen die gute Fee kommt und sagt, Ricardo, 12 Wünsche kann ich nicht, aber einen kannst du.
Das wäre mein allererster, das Einzige, was ich sagen würde, kein Profit mehr im Gesundheitswesen.
Kein Profit?
Kein Profit. Mhm. Weil solange Geld, Profit, gesundheitliche Entscheidungen, also die Ärzte treffen und so weiter, beeinflusst, werden wir nie ein gutes Gesundheitssystem haben. Weil jede medizinische Maßnahme, egal was gemacht wird, muss immer zum Wohle des Patienten sein. Es darf nie sein, dass Ärzte Dinge entscheiden, weil sie für den Aktionär besser sind. Es gibt ja Kliniken, die sind an Aktienunternehmen gebunden. Es muss immer der Mensch im Vordergrund stehen und da kommt ja immer der Vergleich, ist jetzt nicht von mir, aber den kennt ja wahrscheinlich jeder. Stell dir doch mal vor, die Feuerwehr würde nur zu deinem Haus kommen, wenn es sich für sie finanziell lohnt. Die löschen dein Haus nur, wenn sie finanziell davon profitieren. Mhm. Dann würde Deutschland lichterloh brennen. Und das, es darf einfach nicht sein, dass das Gesundheitswesen so auf Profit ausgelegt ist. Es muss einfach unabhängig sein. Ein Krankenhaus muss nicht in den finanziellen Druck kommen, Geld erwirtschaften zu müssen. Ein Altenpflegeheim darf niemals zu einer Gelddruckmaschine für Investoren aus dem Ausland sein, weil du siehst ja selber, viele Altenpflegeheime mussten schließen in Insolvenzwellen. Pflegepersonal konnte nicht gut bezahlt werden. Mittlerweile wird Pflegepersonal gut bezahlt. Jetzt kommen die natürlich in die Bredouille, dass es ja dann auch für die Angehörigen bzw. die Bewohner immer teurer wird. Es darf einfach nicht sein, dass Geld in unserer Gesellschaft, wenn es um die Gesundheit geht, so einen entscheidenden Faktor spielt. Hm. Ich habe jetzt zum Beispiel, du siehst mich, die Leute sehen mich nicht, aber ich habe eine sehr entzündete Gesichtshaut. Hm. Ja, ich habe eine Rosazea, also eine Erkrankung, und rufe beim Hautarzt an. Der hat mir einen Termin angeboten in 6 Monaten. Kein Witz, in 6 Monaten. Und da die Praxis auch Privatpatienten betreut, weil ich sage, okay, wie sieht es denn aus? Ich bezahle die Behandlung selbst, bin also quasi im Status eines Privatpatienten und es ist keine Verarschung. Ich konnte den nächsten Tag kommen und mir wurde geholfen. Und das finde ich ein absolutes Umding, dass das Portemonnaie letztendlich darüber entscheidet, wer zeitnah Hilfe bekommt und wer nicht. Also nochmal, würdest du mich fragen und würdest du mir diesen Wunsch erfüllen, würde ich dich bitten, den Profit im Gesundheitswesen abzuschaffen.
Vielleicht letzte Frage, was machst du, wenn du merkst, dass deine Resilienz, dein Stressvertragungslevel oder wenn du unter Stress gerätst? Du hast ja schon gesagt, bei der Krankenpflege passiert dir das eigentlich nicht, weil du die Empathie hast und weil du da irgendwie einen guten Weg für dich gefunden hast. Was machst du, wenn du merkst, jetzt wird es zu viel? Jetzt geht meine dicke Haut oder was auch immer.
Da oute ich mich jetzt mal, ich weine.
Du weinst?
Ja. Mhm. Es gibt Momente, da weine ich dann einfach, weil jetzt einfach der Druck zu groß wird, die Erwartungshaltung an einen selbst zu groß wird oder weil mal wieder ein Shitstorm so gemein und krass war, weil wenn dir einer sagt, du bist scheiße, du bist doof, kannst du damit umgehen. Wenn es dir Tausende sagen, wenn dir Hunderte den Tod wünschen, wenn dir Tausende sagen, du bist ein hässlicher Drecksvogel und was weiß ich alles, dann macht das was mit dir und dann kommt der Moment, dann weint man, dann lässt man die Emotionen freien Lauf. Aber danach tankt man Kraft, weil man sich dann sagt, ja, warum eigentlich? Aber erstmal muss es raus. Man muss ja irgendwo hin mit seinen Gefühlen. Mhm. Und das ist für mich so immer so ein enormes Ventil. Wenn es mir richtig scheiße geht, ich mache es auch immer alleine, weil mir ist es peinlich, von meiner Partnerin zu weinen, tatsächlich. Aber wenn ich dann alleine bin, dann lasse ich es raus. Und danach sage ich meiner Frau auch, dass es mir nicht gut ging. Aber ich sage sie erst im Nachhinein.
Naja, aber es ist ja eine gute Strategie. Ich glaube, das ist total wichtig, so ehrlich zu sich zu sein. Und wenn mich irgendwas runterzieht, ich laufe immer rum und für Selbstgespräche, das ist jetzt auch nicht viel schöner als weinen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, finde, im Jahr 2024 darf man auch als gestandener Kerl mal weinen.
Jo.
Aber
nur nicht vor der Freundin.
Aber ich glaube, es braucht dieses, es macht dich stärker, schwach sein zu dürfen. Für dich selber. Ich glaube, das gilt für Menschen, die in schlimmen Situationen sind, für Menschen, die bei dir auf der Intensiv landen, für Menschen, die irgendwann bei mir im Schicksalspodcast landen. Ich glaube, das ist wahrlich nicht die Lösung aller Probleme, aber zuzulassen, zu weinen, zuzulassen, es geht mir nicht gut, zuzulassen, ich bin gerade in einer Ecke, die nicht cool ist, in der ich auch nicht cool aussehe und in der ich auch nicht cool aussehen kann und wo ich einfach mich nur mies fühle, das zulassen zu können und hoffentlich in einer Lebenssituation zu sein, wo das auch akzeptiert wird. Partnerschaft, Familie, Freunde, was auch immer. Das ist, glaube ich, eine große Hilfestellung.
Ich bin auch fest davon überzeugt, dass nichts im Leben umsonst ist. Nichts, alles hat seinen Grund. Und die Natur hat den Menschen nicht umsonst Tränendrüsen gemacht. Die Natur hat den Menschen nicht umsonst Emotionen gegeben. Die haben ihren Grund. Und wenn man traurig ist, dann sollte man den noch freien Lauf lassen. Das ist auch meine feste Überzeugung, ja.
Ja, naja, und also das. Und ich glaube so ganz grundsätzlich dieses, es ist okay, nicht okay zu sein. Das klingt wieder, es ist wieder eins von diesen
Sätzen. Wahr.
Aber da fühlst du dich schon wieder ein bisschen, also mir geht es so, wenn ich in so einer Situation bin und natürlich ist das auch peinlich und unangenehm und man will es nicht zeigen und ich verkrieche mich dann auch lieber und so, aber wenn ich mir selber glaube, dass es okay ist, dass ich nicht okay bin, geht es mir schon in der Sekunde ein ganz kleines bisschen besser.
Der beste Moment ist dann immer, wenn Freunde mitkriegen, dass es dir nicht gut geht, weil sie es dir ansehen, wenn man mir weint, dann sieht man es ja, oder die eigene Freundin oder so, und du merkst dann, dass sie Scham, also ich habe ja immer einen Scham, ich habe noch dieses alte Männerbild, Männer weinen nicht, wenn dann nur allein, habe ich ja schon erzählt, aber wenn die Leute dann das doch mitkriegen, dass es dir nicht gut geht, ich habe zum Beispiel von dem Millionärskumpel erzählt, der da oftmals so zur Seite steht, oder meine Mama oder meine Freundin, da merkt man eigentlich, dass diese Wahrnehmung, die man selber hat, dass das eine Schwäche ist, eigentlich gar nicht so ist, sondern viele Menschen wertschätzen auch, wenn du offen deine Gefühle zeigst. Ich merke es auch in Social Media immer, wenn man mal über ein Thema spricht, was nicht so positiv ist, dann kriegst du so viel zurück, weil es oftmals gar nicht als Schwäche anerkannt wird. Oftmals, wenn man sich schwach fühlt, ist man gar nicht so schwach, wie man immer denkt.
Das stimmt. Es ist auch oft eine Frage der Perspektive.
Genau.
Ne? Man selber denkt, warum werde ich jetzt nass, aber es regnet halt.
Was bin ich für eine Lösche, ja.
Ja, genau. Ricardo, vielen Dank für deine Zeit. Das hat viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen.
Bis zum nächsten Mal dann.
Bis zum nächsten Mal.
Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Alle Folgen in der ARD-Audiothek und auf vielen anderen Podcast-Plattformen. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.
Hi, ich bin Ricardo Lange. Ihr kennt mich vielleicht von Social Media oder aus dem Fernsehen, wo ich mich als Intensivpfleger mit lauter Stimme für die Verbesserung unseres Gesundheitssystems und die Arbeitsbedingungen darin stark mache. In diesem Podcast geht es allerdings nicht um mich und nicht um Politik, sondern um Menschen, deren Gesundheits- und Krankengeschichten für viele oft unsichtbar bleiben. Es sind Heldengeschichten, Geschichten des Zweifelns und Storys über die Höhen und Tiefen des Lebens. Für diesen Podcast bin ich für SWR3 durch ganz Deutschland gereist und habe einige der Menschen hinter diesen Geschichten kennengelernt. Und ich freue mich, sie euch hier vorstellen zu dürfen. Das ist True Care. Intensive Fälle mit Ricardo Lange.